Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Was will ich, wer bin ich und was brauche ich eigentlich für ein rundum zufriedenes Leben? Tue ich das, was ich liebe? Wenn du dir diese Fragen auch schon immer mal stellen wolltest und keine Angst vor den Antworten hast, dann bist du genau richtig hier bei uns. Ich bin Simone, Yoga- und Meditationslehrerin und habe zusammen mit meiner Freundin Sabine Personality Mag gegründet. Ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Self-Care, Wellbeing, Wellness und Empowerment. Personality Talks ist der Podcast zum Magazin, in dem wir spannende Persönlichkeiten, Experten und Coaches zum Gespräch treffen, euch unsere Tipps für ein erfülltes Leben verraten und voneinander lernen. Hallöchen und herzlich willkommen. Heute freue ich mich auf einen besonderen Gast, der das Buch Unfog Your Mind, Perspektivwechsel für mehr Lebenslust und Leichtsinn geschrieben hat. Ein wunderbares Buch, das im Verlag Hermann Schmidt erschienen ist und das uns dabei hilft, das Leben aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und der Autor ist der wunderbare Leander Govinda Greitemann. Er hat seinen ersten lebensphilosophischen Vortrag bereits in der Schule gehalten, so sagt er selbst, und seither steht der studierte Soziologe und Philosoph auf großen Bühnen, aber auch in kleinen Seminarräumen und hat eben 2020 sein Bestsellerbuch Unfog Your Mind veröffentlicht. Wir sprechen im Podcast über sein Buch, darüber, was Mindfog überhaupt ist, warum unsere akuten Probleme eigentlich alle ausnahmslos hausgemachte Kopfgeburten sind. Wir sprechen über Persönlichkeit und wie Leander das Thema Persönlichkeit sieht. Wir sprechen darüber, warum es wichtig ist, Nein zu sagen und warum er den Satz, du bist die Summe der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, ganz anders für sich interpretiert. Leander bricht eine Lanze für männliche Verletzlichkeit und erzählt uns, wovon wir mehr brauchen und wovon wir zu viel haben. Viel Spaß mit Leander Govinda Greitemann. Herzlich willkommen bei Personality Talks, Leander Greitemann. Hallo Leander.
Hi.
Ich habe mich gefragt, Leander, wie hat dein Tag heute so begonnen? Weil wir haben ja jetzt 11 Uhr und wie geht's dir aktuell? Wie bist du reingestartet?
Mir geht's sehr gut. Gestern dachte ich kurz, ich habe Corona, aber dass mir heute wieder besser geht. Ich warte noch aufs PCR-Testergebnis, aber gefühlt würde ich sagen negative, was die Tage ja positiv ist. Und ich starte, wann immer ich es einrichten kann, meine Tage tatsächlich relativ ähnlich, also die klassische Morgenroutine. Und es fängt erstmal damit an, dass ich wirklich versuche, jede Nacht auszuschlafen, weil ich gemerkt habe, dass es mir in meinem sehr aufregenden Leben sehr gut tut, wenn ich viel schlafe, was wirklich bedeutet, mindestens 8 Stunden, eher 9. Ich habe es immer mal wieder auch mit weniger Schlaf probiert, aber einfach gemerkt, dass das mir nicht gut tut. Und das heißt, ich 11 Uhr, manchmal mache ich Termine auch um 10, aber das ist eigentlich das Früheste, was ich mache. Also wenn irgendwelche Vorgespräche für Vorträge oder sonstige Geschichten, sage ich eigentlich nie vor 10 Uhr zu, weil ich eben sicher gehen möchte, dass ich in Ruhe ausschlafen kann, dass ich den Tag gemütlich starte. Das heißt, nach dem Zähneputzen mache ich erst ein bisschen Yoga, was ich merke, was mir gut tut. Dann mache ich wirklich jeden Morgen meine Wim Hof Atmung. Das heißt, so eine bestimmte Atemtechnik dauert so in der Art, wie ich es mache, zwischen so um die 15 Minuten. Und das ist total schön. Und so habe ich auch heute den Tag begonnen. Das hat was sehr Meditatives, aber auch Aktives, verbunden mit Körper und Atmung, irgendwie in Linie zu bekommen. Und dann habe ich danach, jetzt klingt jetzt so richtig romantisch alles, mich mit einem Kaffee hingesetzt und in einem Sachbuch gelesen, tatsächlich, und ein bisschen Handpan gespielt. Und dann habe ich ein, zwei Sachen noch auf Social Media gemacht, noch ein paar Kommentare beantwortet. Das war so quasi das Einzige, was so als Arbeit zählt. bisher. Ja,
Voll gut.
so ist mein Tag gestartet. Ja.
Besser kann es ja gar nicht sein. Warum würdest du sagen, ist das Leben aufregend? Du hast gesagt, du hast ein sehr aufregendes Leben.
Ja, weil es sehr vielseitig ist, weil ich es mir bewusst auch so gestalte, also weil ich immer wieder neue Sachen probiere und auch wenn das Leben mir neue Sachen anbietet, ganz häufig Ja sage. Ich habe mir angewöhnt, nicht immer Ja zu sagen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Da habe ich aber gemerkt, dass das für meine Balance nicht so gut ist, weil dann sterben nämlich irgendwann die Morgenroutinen und die Freiräume, wenn ich wirklich zu allem Ja sagen würde, was das Leben an mich heranträgt. Deswegen sage ich aber viel auch zu Sachen Nein, die ich halt schon kenne oder die ich dann nicht mehr so spannend finde. Also ich gucke dann auch, zum Beispiel auch bei Podcast-Anfragen, gucke ich halt sehr genau, wie viele packe ich mir da rein. Und wenn es gerade nicht passt, dann kann es auch sein, dass ich dann antworte, sehr gerne in 2 Monaten. So, weil gerade ist es einfach was voll. Und zurück zu deiner Frage, genau, also ich habe jetzt eben, Handpan habe ich eben kurz erwähnt, da hat mich jetzt dieses Musikinstrument gepackt und ich mache jetzt ein Handpan-Seminar, wo ich das an andere weitergebe. So, ich bin im Moment dran an einer Anfrage, wo ich eventuell das erste Mal so richtig als Musiker gebucht werde, wo ich über Ecken gefragt wurde, ob ich ja wirklich klassisch einfach nur zum Musikspielen hingehe, was ich so noch nie gemacht habe. Aber allein deswegen klingt das total spannend und aufregend für mich, weil es noch mal was ganz anderes ist. Ja, auch mein Job ist nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Job habe, sondern es sind so ganz viele Dinge, die ich tue und immer wieder ausprobiere. Ob es dann eben Vorträge sind, die wieder ganz anders sind, als wenn ich offene Seminare gebe, als wenn ich ein Buch schreibe, als wenn ich eine Zeit lang habe ich One-on-One-Coachings ausprobiert, ob ich da Lust drauf habe, das zu geben, habe festgestellt, ist vielleicht nicht so das, wo ich die meiste meiner Energie reinstecken will, auch wenn das total schön ist, aber ich habe gemerkt, es kostet mich sehr viel Energie. Und dann habe ich es aber auch wieder gelassen. Und dadurch ist es so sehr abwechslungsreich generell. Und dann ist natürlich der Job noch immer auf der Bühne zu stehen, grundlegend aufregend, ne? Also Vorträge zu halten. Ich bin, glaube ich, nicht so anfällig für Lampenfieber, also dass ich wahnsinnig dann nervös bin vor diesen Vorträgen, aber trotzdem ist eine gewisse Form von Aktivierung im System vorher natürlich so, ah, okay, ich stehe ja auf der Bühne und da sind viele Leute und wenn ich mal meinen Puls tracke über so einen Tag, ist es einfach auch wahnsinnig anstrengend offensichtlich, körperlich. Also so, wenn ich so, ich hatte mal einen Tag, wo ich irgendwie 5000 Kalorien verbrannt habe, wo ich so einen 2 Stunden Vortrag gehalten habe von einer großen Menge und so als wäre ich da irgendwie ewig joggen gewesen an dem Tag, war ich aber gar
Krass.
nicht. Und deswegen, ja, es ist mein Leben sehr aufregend.
Du hast das ja schon erwähnt. Also du bist Speaker, du sprichst auf Bühnen, du bist Autor, du hast dieses wunderbare Buch geschrieben, über das wir gleich noch sprechen werden. Du gibst Seminare und du regst ja im Ganzen dazu an, die Dinge anders zu tun, die Dinge anders zu denken, auch so ein bisschen aus den Gewohnheiten auszubrechen. Ich habe mich gefragt, wer war Leander, bevor all das eingesetzt hat, während ich so dein Buch und auch das Interview vorbereitet habe? Und gab es so einen Punkt, wo du selber so irgendwie nach mehr gestrebt hast und gedacht hast, jetzt ist irgendwie so ein Turning Point da?
Nee, ich habe leider nicht. Es gibt ja viele Speaker und Speakerinnen da draußen, die den Erwachungsmoment haben. Ne? Eckhart Tolle beschreibt, wie er sich umbringen wollte und nachts auf einmal, boom, und danach ist er erleuchtet. Byron Katie, ein meiner großen Vorbilder, war komplett am Ende psychisch und allem. Und dann ist ihr eine Kakerlake über den Fuß gelaufen in einem Frauenhaus und dann beschreibt sie, wie sie bewusst wurde, bevor ihr Ego wach war und seitdem ist alles anders. Ne? Also es gibt diese magischen Momente, die man toll erzählen kann. Habe ich nicht im Angebot. Diesen einen Moment. Vielmehr habe ich da, glaube ich, wahnsinnig viel meinen Eltern und meiner Kindheit zu verdanken. Weil ich wirklich sehr anders schon aufgewachsen bin, ne? Also du hast gerade gesagt, die Welt anders sehen, Leben anders verstehen, anders denken, wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt tatsächlich. Da kann ich gar nicht so sehr die Heldengeschichte erzählen von ich habe es geschafft, sondern es ist einfach, ja, ich bin da auch wahnsinnig dankbar dafür. Also meine Mutter ist Yogalehrerin, mein Vater ist selber auch Speaker-Trainer gewesen, schon ewig suchend, ganz viel in Indien bei unterschiedlichsten Gurus gewesen. Ich war mit 3 Jahren, habe ich auch 3, 4 Monate war ich in Indien und habe da quasi die ersten Eindrücke gesammelt und es war so ganz selbstverständlicher Teil meines Lebens und gleichzeitig, was ich meinem Vater auch sehr hoch anrechne, hat der mich und meine Schwester aber nie missioniert und auch meine Mom nicht. Also wir mussten kein Yoga machen, wir wurden nicht ständig zugebombt damit und mein Vater hat nie auch nur einen Satz in die Richtung gesagt, ah ja, wenn du in meine Fußstapfen trittst oder sowas. Also er hat uns wirklich, die haben das natürlich vorgelebt auf eine Art, aber sehr entspannt und überhaupt nicht dogmatisch oder so. Und dadurch ist es auch nicht so, dass mir das immer klar war. Es war ganz lange unklar, auch durch meine verschiedenen Interessen. Eine Zeit lang wollte ich nur Musiker werden, dann dachte ich, vielleicht verfolge ich das Sportliche mehr. Also da wusste ich allerdings nicht so genau, was das Berufsfeld ist, sodass ich dann einfach wusste, ich werde immer viel mit Bewegung zu tun haben, aber es wahrscheinlich nicht beruflich machen. Und dadurch, ich hatte auch immer lange Haare, also bis ich so 24 war, hatte ich wirklich so lange Locken bis so unter die Schulterblätter in einer Zeit, wo das wirklich niemand hatte als Junge. Das heißt, ich wurde auch immer für Mädchen gehalten. Dann, also gerade so in der Zeit 11 bis 15, 16. Ja, da wurde ich dadurch auch sehr viel konfrontiert mit dem Anderssein, weil ich halt der einzige Junge auf der Schule war, der lange Haare hatte. Und wo alle irritiert waren irgendwie. Und dann, wenn dann noch mein Zweitname Govinda irgendwie rauskam oder Leander Govinda zu heißen. Also dadurch war ich das immer auf eine Art schon und habe schon immer gelernt, damit umzugehen, das auch auszuhalten. Gleichzeitig war mir aber auch immer wichtig, da dazu zu gehören irgendwie. Und das hat wahrscheinlich schon viel, viel geprägt in dem, wie ich jetzt bin. Und habe auch in der Schule, das war dann so das erste Mal. Also natürlich haben wir auch als Kinder dann schon viele von den Inhalten mitbekommen, über die ich auch jetzt heute rede. Also ich erzähle immer gern, wie mein Vater uns auf dem Weg in Skiurlaub irgendwie Byron Katie und Eckhart Tolle auf Kassette vorgespielt hat, irgendwie im
Geil,
Auto. Und wir fanden das immer eher witzig irgendwie oder auch zum Teil irritierend, wenn dann irgendwelche Frauen bei Byron Katie oder auch Männer dann in Tränen ausbrechen und Drama und wir sind immer so ein bisschen, okay, wow, gerade aufgewacht aus so einem angenehmen Dösen im Schlaf und dann weinen da irgendwelche Frauen auf Tape und Männer und ja. Und ich weiß noch diesen einen Satz, den habe ich meinem Vater immer um die Ohren gehauen von Eckhart Tolle, weil irgendein Tape fing damit an, wie Eckhart Tolle sagt, die Realisation des Seins mit seiner liebenswerten Stimme. Aber das witzigerweise habe ich halt dadurch diesen Satz immer wieder gesagt, die Realisation des Seins, was eigentlich, finde ich, eine totale spannender Kernaspekt ist, sich dessen öfter bewusst zu sein, was ich dann aber so als Kind gar nicht so auch voll begriffen habe. Also ich will das jetzt auch nicht über, also dass nicht der Eindruck entsteht, als wäre ich so komplett erleuchtet groß geworden und ne, also und wär so, das war schon auch alles sehr, also mein Dad ist auch sehr pragmatisch und hat eher immer Angst, in eine zu spirituelle Ecke gestellt zu werden und hat dann immer bewusst irgendwelche Ficken und keine Ahnung was in seine Sätze eingebaut, um nicht, damit es nicht zu heilig wird. Ja, dadurch, ja, und
Ich verstehe, du hast das Gedankengut mitbekommen, ne? Und das schon sehr
irgendwie und
früh
das,
und
ja,
das hat so in dir gearbeitet. Gab
genau,
es
und
so eine
dann habe ich,
Phase?
ja, nee,
Nee,
ich
mach
glaube,
du.
die Frage, die du stellen willst, geht in die Richtung, was ich sagen wollte, also stell die Frage gerne,
Ob du
ja.
gab es irgend so einen Punkt, wo du auch dagegen rebelliert hast? Wo du dich so ein bisschen so dagegen, also ich weiß von Leuten, die sozusagen, oder Menschen, die das Spirituelle so ein bisschen übers Elternhaus mitbekommen haben, die haben dann irgendwie Rechtswissenschaften oder so studiert, um so genau in diese andere Richtung zu gehen. Ne? So, und ich komme aus dem anderen Beispiel, also gab es da irgendwie so einen Punkt?
Nein, aber glaube ich, dass das kommt daher, dass es halt eben so nebensächlich war auf eine Art. Ne? Dadurch, dass meine Eltern so maximal undogmatisch damit waren und so in Ruhe gelassen haben damit. Ne? Die haben irgendwie, mein Dad hat jetzt nicht gesagt, Sohn, du musst auf deine innere Stimme vertrauen. Deine Seele weiß, was sie macht. Also weißt du, so solche Sätze hätte ich nie von meinem Dad gehört. Also wenn wir interessiert waren oder nachfragen, was machst du da eigentlich? Der hat auch mal erzählt, was er in den Seminaren macht und so. Aber ich konnte gegen gar nichts rebellieren, weil es nicht, dafür war es nicht präsent genug sozusagen, weil er das wirklich rausgehalten hat, sondern wenn nur irgendwie vorgelebt hat. Und es war aber jetzt nicht deswegen, genau, also ich habe da eine Zeit lang gerade so ums Abi rum, habe ich wahnsinnig viel Musik gemacht, Metal auch, also was dann auf eine Art natürlich schon jetzt nicht die klassische spirituelle Musikrichtung ist, aber zu den langen Haaren gepasst hat. Und dann war das sehr präsent und irgendwie war mir aber klar, dass ich diese Richtung spannend finde, dann auch in dem Alter. Aber was dann genau sich daraus ergibt, das war mir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Und ich habe dann halt eben Soziologie, BWL und Philosophie studiert in der Idee, mit Leuten in der Wirtschaft irgendwie über das Leben zu reden, in welcher Form auch immer. Und bin dadurch halt relativ früh dann in diese Richtung losgelaufen, habe aber jahrelang wirklich auch Innovationstrainings gemacht, Teambuilding gemacht, also Sachen, die zu dem, was ich heute mache, zwar immer noch verwandt sind und aus einer ähnlichen Haltung heraus entstanden sind, aber inhaltlich doch relativ weit weg davon entfernt sind. Aber wo ich natürlich ganz viel gelernt habe darüber, einfach mit einer Gruppe von Menschen zusammen zu sein und die Energie im Raum zu halten und zu spüren und so. Insofern ist es, was das angeht, sehr nah, nur halt inhaltlich anders. Und habe dann eben Stück für Stück immer mehr gemerkt, dass es mich doch am meisten bewegt und begeistert, wenn ich über die Themen spreche, die für mich die Grundlage von allem sind, nämlich wie bin ich im Kontakt mit mir, mit diesem Leben, mit dem Mensch, der mir gegenüber ist, wie mache ich mir das Leben leichter, wenn ich mir meiner Gedanken mehr bewusst bin, wie kann ich kreativer, offener, spielerischer, liebevoller, gnädiger durch dieses Leben gehen. Und ich habe mir darüber schon, also das war schon immer Teil meines Lebens und habe immer alles, was ich gemacht habe, auch danach untersucht, aber habe mich halt so mit 23, 24 noch relativ jung gefühlt, um damit mit den Leuten zu sprechen, die in der Regel in meinem Zuschauerkreis waren. Das waren nämlich meistens eher so Männer Anfang 50, so klassische Management-Richtung, weil ich ja auch beim Institut für angewandte Kreativität, wo ich heute auch bin, im IHK, schon früh als Assistent unterwegs war und die haben halt sehr viel so klassische Business-Management-Kunden und hatte da oft das Gefühl, dass ich zu jung bin und habe aber dann Stück für Stück experimentiert und geguckt und mehr in diese Richtung gemacht und gesehen, okay, wenn ich das nicht dogmatisch mache, sondern einladend, neugierig, fragend, mit Experimenten erfahrbar machend, dann kann auch jemand, der doppelt so alt ist wie ich, solche Themen nehmen, die normalerweise Männer und Frauen mit weißen Haaren mit einer langen Lebenserfahrung erzählen. Und dann habe ich halt Stück für Stück immer mehr dieses eher Teambuilding, eher ein bisschen technischere. Das schließt den Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe. Häufiger Nein gesagt, auch wenn Anfragen in die Richtung kommen, gesagt, nee, eigentlich, ich möchte meine Energie und Zeit übrig haben für das, was mich wirklich begeistert, nämlich die großen Fragen des Lebens, nämlich die Realisation des Seins im Endeffekt.
Da sind wir wieder. Lass uns zu dem Buch kommen. Lass uns zu Unfog Your Mind kommen. Als allererstes einmal, was ist der Mindfog? Jemand, der sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat.
Also darüber Die kann man natürlich lange referieren. In Kürze und ich gucke mal, welcher Zugangsweg sich gerade so öffnet. Mindfog und den überhaupt erstmal wahrzunehmen, also bewusst mitzukriegen, wie in 99,9% aller Fälle unsere Gedanken uns die Situation vermasseln und nicht das, was im Außen passiert. Und das ist wirklich auch schnell gesagt und auch relativ schnell verstanden, aber das wirklich zu leben und im Alltag immer wieder anzuwenden, zu sehen, bewusst wahrzunehmen, verändert meiner Meinung nach grundlegend unser komplettes Leben. Weil wir suchen immer an der falschen Stelle. Also beinahe immer gucken wir, ich muss jetzt diese Person verändern, ich muss die Situation verändern, ich muss irgendwie im Außen was verändern, damit es mir gut geht. Und übersehen aber, dass das Außen komplett egal ist. Solange unsere Gedanken uns den Moment vermiesen, ist der Moment im Eimer. Unabhängig davon, was im Außen ist. Du kannst am schönsten Strand der Welt sitzen, auf Weltreise, du hast nichts zu tun, dein Terminkalender ist frei, dir geht's finanziell gut, du hast Essen, du bist in dem schönsten Resort der Welt, du hast vielleicht noch einen wundervollen Mann oder eine wundervolle Frau an deiner Seite, mit der du die tollsten Gespräche führst und du kannst trotzdem todunglücklich sein. Und wir denken aber immer, wir müssen danach suchen und wir müssen, und wenn ich noch mehr arbeite und wenn ich das schaffe, dann mache ich das und dann, und dann geht es mir irgendwann gut. Und dann ist das Schlimmste, wenn man über Jahrzehnte hart arbeitet, um im Außen endlich das zu erreichen, wo man denkt, dann bin ich glücklich. Und da entstehen die großen Depressionen und Enttäuschungen und dunklen Stunden in unserem Leben. Wenn wir dann feststellen, nach 20 Jahren des Entsagens, nach 20 Jahren des uns selber Folterns, und wir erreichen es genau wie geplant. Es ist genau alles perfekt. Und der Moment ist da und du hast das Buch geschrieben und es ist ein Bestseller und du stehst auf der Bühne und keine Ahnung, was das war, wofür du so lange gearbeitet hast. Und das Glück stellt sich nicht ein. Und denkst, fuck, wofür habe ich das gemacht? Und so viele Olympioniken und Menschen, die Goldmedaillen gewinnen, erzählen davon, von diesem zwar kurzen Moment der krassen Euphorie, ne, wo sie dann, wo endlich die Erlösung da ist, sie haben ihr Leben lang auf die Goldmedaille hingearbeitet und dann geht's nach Hause und absolut schwarzes Loch. Verzehrt von diesem Moment. Und wenn das dann hilft, das dann endlich zu erkennen, wenn man dann richtig aufpasst, es ist gar nicht, es geht nie darum, was zu erreichen, es geht nie ums Außen, sondern es geht darum, Frieden mit den eigenen Gedanken zu machen, sich der eigenen Gedanken bewusst zu werden und festzustellen, dass das Glück eigentlich in uns selbst liegt und in der Fähigkeit, einfach nur für diesen Moment, und das muss auch nicht anhalten, das muss nicht für alle Zeit, es geht einfach nur darum, in diesem Moment komplett hier zu sein, komplett einverstanden zu sein mit dem, wie es ist. Und da sind vielleicht immer noch ein paar düstere Gedanken, da ist zwar Mindfog, aber ich stelle fest, dass es nur Mindfog ist und dass es eben meine Gedanken sind und nicht die Situation, die es vielleicht anstrengend macht. Das ist so in die Richtung.
Jetzt bist du geübt in dieser Geschichte, du setzt dich damit auseinander, du bist trainiert. Was tust du, wenn du merkst, da ist ein Mindfog? Also wenn du, und du schreibst ja auch in dem Buch diesen sehr schönen Satz, alle akuten Probleme eigentlich des Berufsalltags oder des Alltags generell sind ausnahmslos hausgemachte Kopfgeburten. Ne? Außer wir gehen davon aus, Menschen sind in einer wirklich sehr lebensbedrohlichen Situation oder schwierige Lebensumstände. Aber wenn wir jetzt mal von dir und von mir ausgehen, das sage ich jetzt einfach mal so, dann sind unsere Alltagsprobleme eigentlich hausgemachte Kopfgeburten. Also es entsteht ein Mindfuck. Was tust du? Ertappst du dich direkt in dem Moment? Wie holst du dich raus?
Also, ich glaube, dass ich, und also das würde ich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass ich der Mindfog generell grundlegend, also mit der Zeit auch grundlegend anders anfühlen kann, wenn so eine gewisse Grunderkenntnis sich wirklich einmal im System verankert hat, dass es nur Mindfog ist. Weil dann ist es weniger bedrohlich, wenn ich feststelle, es ist nicht irgendwie die Außenwelt, die sich gegen mich verschwört und das Leben, was es böse mit mir meint, sondern es ist einfach nur ein Gedanke und das ist auch in Ordnung. Und der erste Schritt ist dann wirklich auch gnädig mit sich selbst zu sein, weil das ist das, woran, glaube ich, viele dann scheitern, vor allem wenn man sich bewusst ist, dass es nur die eigenen Gedanken sind, dann nicht, sich selbst fertig zu machen für diese Gedanken. Ne? Also es ist ja gerade dieses Imperativ und Narrativ von Think Positive und Good Vibes Only. Das hat es ja schon relativ weit gebracht und ist auch eine gute Gegenbewegung zu der allgemeinen deutschen Think Negative Imperativ der letzten Jahrzehnte. Ne? Also so, um ins Gleichgewicht zu kommen, ist es schon ganz gut, auch mal bewusst sich der positiven Sachen, sich an die zu erinnern, weil wir uns halt in unserem Grundzustand, so wie wir konditioniert werden in dieser Gesellschaft, eher immer aufs Negative konzentrieren. Also ist es erstmal gut, aber wenn du dann irgendwann dazu übergehst, dich immer zu verurteilen, wenn du mal nicht die Good Vibes hast und denkst, ja, ich bin verantwortlich, ich muss es doch, ich weiß es doch, habe ich es immer noch nicht geschnallt, ich bin so ein Idiot und alle anderen denken positiv, nur ich kann es nicht. Und das ist die gemeinste Art von Mindfuck eigentlich, nämlich Mindfuck über Mindfuck, dass ich dann mich darüber aufrege, dass ich jetzt mich aufrege. Und da erstmal im allerersten Schritt das zu akzeptieren, dass da einfach gerade Wolken sind. Weil die Wolken sind da, ob du die jetzt haben willst, ob du die nicht haben willst. Das ist genauso, wie du beim Regen erstmal akzeptieren darfst, dass da Regen ist. Und dann kannst du immer noch überlegen, kriege ich jetzt irgendwo einen Regenschirm? Ändere ich meine Pläne grundlegend? Vielleicht fahre ich heute nicht an den See, wenn es regnet. Aber wichtig ist, dass ich das erstmal akzeptiere, dass ich erstmal anerkenne, da ist gerade Schmerz in meinem System. Da ist gerade Trauer in meinem System, da ist Wut in meinem System, da ist Enttäuschung, da ist Selbstzweifel in meinem System. Und das als allererstes anzuerkennen und nicht sich dafür fertig zu machen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt, weil wenn wir das anerkennen und zulassen und vielleicht auch mal verbalisieren, ist die Chance schon viel höher, dass es entweder direkt wieder weggeht oder dass sich die Qualität des Gefühls verändert. Und dann haben wir auch mehr die Hände frei, auch was damit zu tun. Also zu überlegen, was tut mir denn jetzt gut? Also wenn ich mich in diesem Leid verliere und komplett, also den Mindfuck über Mindfuck-Schicht lege, dann habe ich überhaupt gar keine Ressourcen und Kreativität mehr frei im Kopf, um zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Ne? Also vielleicht stelle ich ja fest, heute Morgen, wenn ich jetzt gestern ging es mir nicht so gut, habe ich vorhin schon gesagt, habe ich Corona, wenn ich jetzt heute Morgen aufgestanden wäre, und ich hätte keine Kraft gehabt. Dann kann ich mich erstmal darüber ärgern. Aber wenn ich wirklich ehrlich dann hingucke, dann kann ich einfach gucken, was ist jetzt meine Möglichkeit? Und dann wäre mittlerweile, das hätte ich früher nicht geschafft, wäre wahrscheinlich der nächste Schritt gewesen, zu sagen, okay, ich sag dir ab. Kurzfristig. Mhm. Ne? Mhm. Erstmal für viele Menschen super schwer ist. Ne? Und ist es ja auch, ne, wir haben uns verabredet, wir haben jetzt seit Wochen darauf hingearbeitet, dass wir uns hier heute treffen können. Und da ist nämlich der nächste Gag, wie sich dieses Anerkennen von Mindfuck und sich dessen Bewusstsein wieder helfen kann. Ich glaube, dass wir viel freier werden in unseren Entscheidungen, wenn wir Mindfuck auf allen Ebenen sehen. Nämlich, wenn ich dann sage, ich kann dir aber nicht absagen und wir haben doch so, weil, ne, dann findet die mich blöd und dann klappt das nicht und eigentlich hätte ich doch so gern gesprochen. So. Und das sind ja auch alles wieder Gedanken, die es mir schwer machen. Und da sich nicht dominieren zu lassen und zu sehr einschränken zu lassen, nur von Hochrechnungen, was sich aus unserem Verhalten eventuell ergeben könnte und dann machen wir es doch nicht. Ich könnte ja auf jeden Fall versuchen, dich telefonisch zu erreichen oder irgendwie anzuschreiben und erstmal zu checken, wie schlimm ist das denn für dich? Ist das jetzt ein kompletter Weltuntergang? Ist das, ne, also das kann ich ja auf jeden Fall machen. Und wenn du dann sagst, ich habe eine Abgabe, Leander, können wir wenigstens 20 Minuten, kann ich ja immer noch überlegen, was ich damit mache. Aber in den allermeisten Fällen, so zeigt meine Erfahrung, sagt das Gegenüber vollstes Verständnis, super cool, dass du das machst, würde ich auch gerne mehr machen, wir sollten eigentlich mehr auf uns und so weiter. Das heißt sozusagen den maximalen Range, also dann auch zu überlegen, was mache ich jetzt mit diesem Mindfuck, dann gehe ich ja witzigerweise dann auch ins Außen. Ne? Also anerkennen erstmal im Innen, das ist so da. Und wenn ich aber komplett frei bin, kann ich auch überlegen, gehe ich jetzt da drüber? Oder vielleicht auch, ne, mir würde vielleicht ein Spaziergang total gut tun. Ne? Wenn ich jetzt gerade ich bin traurig, verzweifelt, was auch immer, jetzt kann ich es dann entweder ignorieren und sagen, naja, dann arbeite ich jetzt halt los. Oder ich sage, kann ich nicht vielleicht mir jetzt eine halbe Stunde nehmen und spazieren gehen, weil ich weiß, dass mir das gut tut, anstatt direkt loszuarbeiten. Das heißt, wenn ich das einmal akzeptiert habe, dass da Mindfuck drin ist, kann ich dann immer noch überlegen, kann ich im Außen auch irgendwas tun, was mir jetzt einfach gut tut. Nicht um jetzt unbedingt den Mindfuck wegzukriegen, böser Mindfuck, sondern ich mache einfach was, wo ich weiß, das fühlt sich jetzt gerade richtig an, ohne dann dem Mindfuck zu glauben, der mich sonst davon abhalten würde.
Das ist dieser Satz, den du auch so schön schreibst, vermute nicht, was andere denken oder fühlen. Mhm. Also, dass wir nicht sozusagen irgendwas davor setzen sollen. Also wir hätten ja, oder ich hätte jetzt beim, als das Interview losgegangen wäre, auch denken können, das wird schwierig oder Leander denkt, wir hätten das so und so machen müssen. Also genau diese Dinge. Wenn du abgesagt hättest, das interessiert mich, dir wäre es heute Morgen nicht gut gegangen, du hättest abgesagt, was wäre dein Mindfuck gewesen? Wäre dein Mindfuck gewesen, also eher bei der anderen Person, oh Mann, jetzt haben wir das verabredet und die Zeit und jetzt ist mir das unangenehm, oder wäre es ein Mindfuck auf dich persönlich bezogen gewesen? Also das muss ich aber eigentlich machen, weil ne, ich perfektionistisch Autospeaker. In welche Richtung wäre das gegangen?
Ach, je nach Tagesform in alle Richtungen. Also das ist, das finde ich so schön. Was für ein Wahnsinn wir denken. Also auch, ne? Was für ein offensichtlicher Wahnsinn jeder von uns. Also ich könnte mir vorstellen, ne, in die Richtung, also ein schöner Mindfuck wäre, ich kann jetzt nicht zugeben, dass ich krank bin, das zeigt, ne, ist ja Zeichen von Schwäche, ich darf doch eigentlich gar nicht krank sein, ich habe doch mein Leben im Griff, ne, also auch dieses übersteigerte Narrativ von, wenn du krank bist, bist du dafür verantwortlich, ne, was auch viel, ne, was diese Übersteigerung der Selbstverantwortung ist, die häufig sieht, ne, eigentlich sind Krankheiten immer nur. Also viele, gerade auch so in meiner Bubble, gehen ja dahin, dass alles psychosomatisch ist eigentlich. Mhm. Also dass, ne, selbst wenn du dir das Bein brichst, will dir das Universum irgendwas sagen, dass dein Leben nicht im Gleichgewicht ist oder so. Ja. Und ich glaube, wir können uns da alle nicht komplett von losmachen, wenn das irgendwo im System ist, drin ist, diese Geschichte von, wenn du krank bist, hast du was falsch gemacht oder bist nicht ganz stark, dein Immunsystem ist nicht gut genug, das heißt, du hast dich nicht genug ernährt, du hast nicht auf dich Acht gegeben, du bist gestresst, irgendwas. Das heißt, das würde garantiert in den Mindfuck auch mit reinspielen. Allein schon so eine Scham von, ich darf nicht krank sein. Und das versuche ich halt immer mehr zu sehen, und es hilft mir auch, darüber zu reden. Und ne, das ist der andere Satz aus meinem Buch, wo ich sehr froh war, als der auf dem Papier gelandet ist. Je verletzlicher du dich zeigst, desto unverwundbarer wirst du.
Verletzlichkeit.
In dem Moment, wo wir dann aber darüber reden und das zulassen, schwach zu sein, oder zulassen, dass wir nicht perfekt sind, und zulassen und auch dann vom Herzen darüber reden und Stück für Stück immer diese Mauern abtragen, die wir um uns herum tragen, weil wir eben dieses perfekte Bild von uns nach außen zeigen wollen. Und das ist was wir auch wieder ganz konkret im Außen tun können, wo wir nicht nur das im Kopf lösen, sondern einfach, indem du dir in den Arsch trittst und anfängst, darüber zu reden und öfter anfängst, dich verletzlich zu zeigen, weil die große Anstrengung, eine der größten Anstrengungen, glaube ich, so in unserer Gesellschaft für viele Menschen, wir haben alle unsere eigenen Struggles. Mindfuck ist hoch individuell, je nachdem, was für so wir so Geschichten in unserem System drin haben, von irgendwoher aufgeschnappt. Aber ich glaube, eine sehr präsente ist dieses, einen guten Eindruck machen zu wollen, anderen gefallen zu wollen, geliebt zu werden von anderen, Bestätigung zu bekommen, Anerkennung, Wertschätzung zu bekommen. Und wir glauben halt häufig, dass wir das nur bekommen, dass wir nur geliebt werden unter bestimmten Bedingungen, nur wenn wir perfekt sind, nur wenn wir den Erwartungen der Gesellschaft entsprechen. Und ich glaube, dass das eine Fehleinschätzung ist, die wir in unserem System drin haben. Ich glaube, dass wir besonders viel Anerkennung, Wertschätzung und Liebe bekommen, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind, in allen unseren Schwächen. Und dass, wenn jemand aufsteht und wirklich davon erzählt, was schiefgelaufen ist und was man wirklich ehrlich versucht hat, aber vollkommen vermasselt hat, sofort weicht mein Herz für diese Person. Vor allem, wenn ich sehe, dass sie das mit zitternder Stimme erzählt, fast einen Nervenzusammenbruch kriegt, die Stimme bricht dabei, in Tränen, könnte ich auf die Knie fallen und sagen, du bist der mutigste Mensch hier in diesem Raum, dass du das gerade, obwohl es dich so viel kostet, dass du das hier gerade teilst und traust, diesen Schritt zu gehen, berührt mich im Herzen. Und wir denken aber so oft, wir müssen diese perfekten Menschen sein und müssen ganz gerade sein, weil dann kriegen wir die Anerkennung. Aber ich glaube, dass das schon eine Geschichte ist, die nicht stimmt. Klar werden immer Menschen sagen, das war schwach oder sowas, aber ist auch egal. Und der zweite Punkt, der eigentlich noch wichtiger ist, und das ist ja dieses, du wirst unverwundbar. Also der ganze Stress, so viel Stress entsteht, weil wir da versuchen, guten Eindruck und da und oh, das darf niemand mitkriegen. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Das kostet so viel Energie. Und wenn wir uns häufiger so zeigen, wie wir gerade sind, mit all unseren Schwächen, mit all unseren komischen Gedanken, mit all unseren Verwirrungen, dann ist es so viel leichter, weil wir müssen keine Anstrengungen irgendwie, um da irgendwelche Lügengebäude aufrechtzuerhalten oder uns irgendwie krass zu verstellen, sondern wir können einfach so sein, wie wir gerade sind, akzeptieren dadurch viel eher, dass diesen Teil in uns und haben dadurch einen viel kreativen und angenehmeren Umgang mit diesen Teilen in uns, als wenn wir die ganze Zeit versuchen, das wegzudrücken, nicht wahrzuhaben, nee, eigentlich bin ich doch gar nicht so und das ist, und dann, ja, dann wird es künstlich anstrengend und raubt uns jede Menge Energie.
Einerseits, ich habe zwei Sachen. Ich finde das wahnsinnig toll, weil ich das vor allem für Männer ganz, ganz wichtig finde auch. Also wir sprechen ja aktuell sehr, sehr viel über Frauen und das finde ich natürlich auch gut. Aber ich glaube, gerade dieses verletzlich sein oder zeigen oder auch sagen, da hat was nicht funktioniert oder so dazu zu stehen, ist, so wie ich das erlebe, für Frauen fast doch ein Ticken einfacher als für Männer.
Unbedingt.
Deshalb
finde
ich das extrem gut, dass du das so sagst. Und das Interessante daran ist ja, da musste ich auch an deine Geschichte, also mir kamen gerade zwei Geschichten in den Kopf, wo du sagst, wenn wir so brechen oder so verletzlich werden oder so weinen müssen, ne, oder eine Situation passiert, die wir so gar nicht geplant haben, wird man ja auch manchmal ganz ungewollt automatisch zu so einem kleinen Held, wie dir das passiert ist, als du in deinem Tisch eingebrochen bist. Da hast du zwar nicht geweint, aber da ist auch was passiert, was du so für dich verwandelt hast. Und ich hatte so eine ähnliche Situation, wo ich in einem Coaching-Seminar auch so in Tränen ausgebrochen bin. Das fand ich nicht so gut, weil ich eher so das Gefühl hatte, ich will von meinen Emotionen nicht so überrannt werden. Ich hatte nicht dieses, oh, ich schäme mich dafür, das gar nicht. Aber danach war das dann ganz interessant, weil das für andere auch so einen Moment der Öffnung hatte. Und daran denkt man ja in dem Moment gar nicht. Man denkt ja eher so, oh Gott, jetzt müssen die hier, ich heule jetzt hier rum und die müssen das jetzt so mitnehmen. Und das ist es ja oft gar nicht.
Total. Und noch einen Satz dazu, weil ich das auch so spannend finde. Und gerade auch dieses Männerbild, finde ich auch, dass das sowas von veraltet ist, dieses starke, unfehlbare, auch so sehr, sehr enge Männerbild, was wir haben. Ne? Also es ist so sehr, sehr klein. Das hat mich total auch im Buch von Margarete Stokowski untenrum frei, die Feministin, so ziemlich genau mein Alter auch. Und generell alles, was sie da geschrieben hat, fand ich super spannend. Aber ich als Mann lesend fand auch den Satz, den sie zu Männern dann geschrieben hat, sehr spannend, wo sie halt gesagt hat, also, dass vor allem halt Männer auch vom Feminismus profitieren, weil die Männerrolle fast noch enger und begrenzender ist als die Frauenrolle, halt nur in Machtpositionen sozusagen, aber dieses, also es werden ja fast Männer in Kleidern, das weicht gerade zum Glück auch auf, noch komischer angeguckt als Frauen, die sich wie Männer anziehen. Ne? Also und dieses sehr starke, sehr du musst dominieren und du musst keine Ahnung was, ist so, so eng und so klein und in dieser Vielfalt an Verhaltensmöglichkeiten und Ausdrucksweisen und auch dieses, ich merke das selbst bei mir, dass Weinen, da so manchmal merke ich bei mir, dass da so wie so eine unsichtbare Grenze kommt. Ich weiß, ich könnte jetzt eigentlich weinen und ich will eigentlich auch weinen. Das ist ein großer Vorsatz von mir, besser weinen zu können. Und wenn ich mal Kinder habe oder und vor allem Jungs habe, das auch an die weiterzugeben und oft, so oft es geht, vor denen zu weinen, dass sie nicht dieses Gefühl haben, das macht man nicht. Weil mein Dad auch so reflektiert und bewusst und erwacht, wie er war, ist halt, der ist im Krieg noch geboren, 1940. Der hat, das heißt, der hat halt auch dieses Weinen in Öffentlichkeit. Ich habe ihn ganz selten weinen sehen. Und obwohl, da kann er so viel darüber reden und der wird nie zu mir gesagt haben, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder hör auf zu weinen, wird er nie gesagt haben. Ne? Also er wird mich, er hat mich sehr offen erzogen, aber dadurch, dass ich ihn nicht oft gesehen habe, weinen gesehen habe, ist das einfach nicht in meinem Repertoire drin. Und ich glaube, allein darüber schon mal zu reden das öfter zu machen, zuzulassen und auch Fehler einzugestehen, ne? Das war noch so ein anderer Aspekt, den ich sagen wollte, dass das auch so wichtig ist. viele, wenn wir Vereinbarungen haben und die nicht halten, versuchen viele Menschen und vielleicht Männer noch mal einen Tick mehr, dann da sich irgendwie so rauszuschlawinern oder dann im Außen den Fehler zu suchen und zu sagen, ah ja, es lag aber daran oder sie melden sich einfach nicht oder so. Mhm. Einfach immer mal wieder, und das ist auch wieder praktisch was, was man üben kann, um diese Verletzlichkeit zu üben, ist einfach sich zu entschuldigen. Ne? Sorry seems to be the hardest word. Wirklich vom Herzen sagen, sorry, ich weiß, du hast von mir erwartet, dass ich das schaffe und ich hab auch wirklich alles gegeben oder ich habe nicht alles gegeben aus dem und dem Grund, aber aus irgendeinem Grund, ich weiß, ich wollte es machen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Tut mir so leid, dass ich dich jetzt da gerade hängen lasse, weil ich weiß, wir hatten das vereinbart und es tut mir einfach leid. Das zu machen, ist auch so ein Zeichen von Stärke und dein Gegenüber wird dich auch viel mehr dafür lieben, als wenn du es einfach ignorierst, wegschweigst, die Augen verschließt. Es ist eigentlich so ein dummes Verhalten, das so zu ignorieren. Und es braucht aber halt diesen kleinen Schritt. Und auch da hilft es sich wieder, seinem Mindfuck bewusst zu sein, der dann sagt, oh Gott, wenn ich das sage und das wird unangenehm und ich stelle mich dem gar nicht und hier Hilfe. Und dann einfach diesen Schritt zu machen, sich das zu trauen und sich verletzlicher zu zeigen. Und das offene Gespräch einfach viel häufiger zu suchen mit anderen Menschen, ob es über Gefühle ist, ob es über Dinge ist, die wir nicht geschafft haben, über Erwartungen, über Bedürfnisse. Ich glaube, das verändert auch grundlegend unser komplettes Leben und natürlich die Art, wie wir im Kontakt sind mit den Menschen um uns herum.
Das Buch Unfuck Your Mind ist ja ein sehr besonderes Buch geworden. Zum einen, was du da schreibst, auch wenn man vorher schon viel in dem Bereich gelesen hat, finde ich, sind sehr, sehr viele Stellen, an denen man hängen bleibt, die man anstreicht, wo man zum Nachdenken angeregt wird. Dann ist es ein besonderes Buch, weil es ja ein sehr, sehr besonderes Design hat. Und man merkt diese, was ich sehr, sehr schön finde, ist, man merkt, dass durch deine Worte zu Beginn, die Worte deiner Verlegerin auch, man merkt, man spürt so ein bisschen diese ganze Connection. Also man hält ein besonderes Buch da in den Händen. Das war mein Gefühl. Und du bist ja, also das war auf deiner Bucketlist, ich möchte ein Buch schreiben und es sollte besonders vielleicht auch werden. Und dann bist du ja durch einen Zufall mit diesem Verlag in Kontakt gekommen. Und dann ist dieses wunderbare Werk entstanden. Nach dem, was du da so erlebt hast und auch nach diesen anderen Geschichten, die du durch deine Auftritte erlebt hast, glaubst du an Zufälle?
Also, ich tue mir nicht so leicht mit Dingen, wo ich dran glauben oder nicht glauben muss. Also ich versuche auch so in den Inhalten, die ich vermittle, vor allem über Sachen zu schreiben und zu sprechen, die ich irgendwie selbst spüren und erfahren kann. Jetzt könnte ich natürlich aus diesen, ne, also wirklich ein wahnsinniger Zufall oder nicht Zufall, wenn man keinen Zufall haben will, wie es zu diesem Buch gekommen ist, ne, und dass es ausgerechnet der Verlag war von meinem Design-Lieblingsbuch und dass ich den in Bayern treffe und die auch aus Mainz sind und so weiter. Also ja, wirklich so eine krasse Verkettung. Aber ich habe bisher nicht so eine Erfahrung gemacht oder so, dass ich das Gefühl hätte, es gäbe da wirklich eine höhere Macht, die steuert oder irgendwie sowas wie Schicksal, das genau dazu führt. Da kann ich einfach nichts zu sagen, also weil es zu, da habe ich sozusagen keine feste Meinung dazu, ob es sowas gibt oder nicht. Was ich in dem Zusammenhang sagen kann, ist, dass ich glaube, dass je offener wir durchs Leben gehen, je weniger wir gegen das Leben kämpfen, also so eine Idee im Kopf haben und der dann, koste es, was es wolle, hinterherrennen. Also oder Idee ist noch das Wort, was ich eigentlich gerne benutze, aber viele sagen ja dann Ziel, Vision, irgendwas, ne? Ich möchte der größte Seminaranbieter im deutschsprachigen Raum werden. Und dann hast du einmal diesen Gedanken gehabt, hast den dann überall an die Wände geschrieben und dann rennst du wie ein Irrer über Jahrzehnte und dann kann halt genau das passieren, was ich eben beschrieben habe. Alle und das Leben immer wieder bringt dich durcheinander, ne? Also schickt dir eigentlich immer wieder Hinweise dann, wenn das Leben irgendwie Hinweise schicken könnte. Aber es ist eigentlich, schwimmst du die ganze Zeit gegen eine Strömung an. weil es
Ja.
kommt nicht natürlich. Es, ne, es ist, und ich glaube mehr daran, dass wir immer noch hart arbeiten können oder für eine Sache uns einsetzen können, aber halt, wenn wir offen sind und nicht so sehr irgendwie so einer Idee oder einem Ziel hinterherrennen, dass wir dann auch viel offener sind für solche Zufälle oder für solche Einladungen des Lebens oder für solche verrückten Momente, weil wenn wir halt immer nur das nachverfolgen, wo wir mal einen Gedanken hatten oder eine Verstandesgeburt im Sinne von, das muss ich machen, dafür bin ich da, und dann rennen wir dem hinterher, dann ist das Leben halt sehr klein, weil wir halt nur alles machen, um dieser Idee hinterher zu rennen. Und dann ist die Bandbreite für Zufälle oder Einladung des Lebens viel kleiner, weil wir halt alles, was nicht diesem Gedanken entspricht, erstmal nicht, gar nicht sehen, nicht da haben wollen, auch viel weniger Möglichkeiten dafür geben, weil wir halt nur starr auf diesem sehr, sehr engen, sehr, sehr begrenzten, sehr, sehr klar vordefinierten Weg unterwegs sind. Und je mehr wir offen sind, je weniger wir uns so verrennen in so einem Gedanken, in so einer Idee, ich muss da, der und der werden, um glücklich zu sein, ich muss das und das erreichen, darum geht es nur und nur darum, desto bunter und vielfältiger kann das Leben, glaube ich, sein. Und desto mehr können sich auch irgendwelche komischen Zufälle und Verknüpfungen dann ergeben, weil es halt das Leben sich viel mehr entfalten kann in seiner kompletten Vielfalt, als wenn wir halt selber entscheiden, nee, ich nehme jetzt dieses kleine Stückchen von diesem Riesending und das Ding reite ich tot bis ans Ende aller Tage. Auf meine eigenen Kosten, auf die Kosten meines Umfelds. Ich sehe meine Kinder nicht. Ich krieg nichts mehr mit. Ich nehme mir keine Zeit für gar nichts und mache nur das, weil darum geht's. Und das ist auch ein Lebensmodell, aber keins, was ich ja, verfolge oder für auch besonders sinnvoll erachte. Aber man darf das natürlich so machen. Also, wer bin ich irgendwie zu wissen für andere Menschen, wie deren Leben funktioniert?
Jetzt sind wir folgendermaßen zusammengekommen und das fand ich total gut. Also wir haben dich angefragt und eigentlich habe ich dich für ein schriftliches Interview angefragt. Und wir hatten ja das Thema oder wir haben aktuell noch das Thema Persönlichkeit und du hast mir geantwortet und das fand ich sehr, sehr geil. Und daraufhin sind wir zum Podcast gekommen. Du hast geschrieben, Persönlichkeit in dem Sinne ist gar nicht so mein Thema. Mir geht es eher darum, dass wir uns von den Rollen und der eigenen Persönlichkeit mehr lösen und freier leben. Aber gar nicht darum, die eigene Persönlichkeit besser kennenzulernen oder zu verändern. Das heißt, dein Ansatz war so ein bisschen, ich würde die Frage eigentlich schon aus einer ganz anderen Perspektive stellen. Und dann bin ich in deinem Buch auch noch mal drauf gestoßen gestern. Da schreibst du, wir sind ja gar nicht unsere Persona oder diese Maske, die wir da haben, sondern wir sind ja eigentlich viel mehr. Jetzt will ich wissen. Die Sache mit der Persönlichkeit, weil mich beschäftigt das ja sehr. Also diese Persönlichkeit, wer sind wir, wer wollen wir sein, können wir die sein, die wir eigentlich wollen, können wir Dinge, die sozusagen unsere Persönlichkeit eigentlich so geformt haben, können wir die ablegen, loswerden? Let me know. Was ist
Ja,
deine Ansicht dazu?
so mein erster Satz dazu, oder was mir jetzt gerade spontan als erstes kommt, ist so, ne, es gibt also diese größte Szene der Persönlichkeitsentwicklung, und häufig wird Persönlichkeitsentwicklung halt so verstanden, ich muss die entwickeln, also die muss besser werden, ne? Das muss Entwicklung statt werden, ich muss mehr leuchten, ne? Also ganz viele, die dann sagen, ne, es geht darum, dass du Menschen anziehst, deine Aura muss, dein Charisma, es gibt Vorträge darüber, wie du dein Charisma verbesserst, wie du da, und die muss immer sich weiterentwickeln, muss größer werden. Und ich würde Persönlichkeitsentwicklung ist eigentlich schon ein schönes Wort, nur ganz anders verstanden, nämlich entwickeln im Sinne von abwickeln. Also, dass du deine Persönlichkeit immer mehr entwickelst, also das Ganze, das, was wir hatten, die ganze Maske, das Ganze, was du denkst, wer du sein solltest, das Ganze, wer du denkst, wer du werden wolltest, immer mehr fallen lässt und im Einklang mit dem Moment bist. Und all das drumherum sind eigentlich nur, hart ausgedrückt, Mindfuck-Gedanken. Von, ah, ich möchte der werden, ich möchte so sein, und ah, ich bin doch jemand, der ist so, ich bin kreativer, ich bin humorvoll, ich möchte humorvoller werden, das ist doch meine Persönlichkeit. Und ich finde, es ist so offensichtlich, für mich, dass das nichts Festes ist erstmal. Das, was wir häufig Persönlichkeit nennen. Ich bin so ein anderer Mensch mit dir gerade, als ich das vor 5 Minuten war, bevor der Laptop aufgeklappt ist, als ich das wäre, wenn du meine Mama wärst oder mein Papa, als das wäre, wenn du meine Freundin wärst, mein bester Kumpel, da bin ich doch so offensichtlich immer anders. Mich hat das schon früher immer so gewundert, wenn ich denke, hä, mit der Person gefall ich mir irgendwie gar nicht. Warum bin ich denn so ein komischer Mensch, wenn ich mit dieser Person bin? Und warum bin ich denn so witzig mit den Personen? Da bin ich total humorvoll und hau ständig geile Gags raus und da bin ich irgendwie voll langweilig. Hä? Komisch. Also, wir denken immer auch, das wäre so was Festes, Persönlichkeit. Aber also, ich finde, wenn man da bewusst hinguckt, ist es selbst, wenn wir versuchen, möglichst authentisch zu sein, selbst dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir immer genau gleich sind. Und ich glaube auch, je mehr wir im Einklang sind, also wirklich schwingen mit dem Moment, so wie er gerade ist, desto auf natürliche Art und Weise werden wir immer eine andere Persönlichkeit haben, weil wir halt mit dem schwingen, was gerade da ist. Weil wir mit der Person im Kontakt sind, die uns gerade gegenüber ist. Und so reagieren und so interagieren, wie es sich gerade in dieser Situation richtig anfühlt. Das heißt, auch Authentizität ist für mich nicht immer stur zu seinem eigenen zu stehen und das ist immer gleich und man ist egal, wem man gegenüber ist, ob es ein Kind ist, ob es ein Geschäftsführer ist, ob es der Präsident der Vereinigten Staaten ist, ist man immer authentisch gleich. Nee, für mich ist Authentizität im Einklang zu sein mit dem Moment und nicht quasi, also unauthentisch oder nicht im Einklang würde bedeuten, ich würde jetzt eigentlich gerne was sagen, aber ich sag's nicht, weil ich das Gefühl habe, das gehört sich nicht. Oder ich sag's nicht, weil ich Angst habe, was die Person von mir denkt. Was zum Beispiel für mich nicht unauthentisch ist, ist, wenn ich das Gefühl habe, das würde höchstwahrscheinlich dich jetzt verletzen. Dass ich dann, weil ich im Einklang mit dir bin, würde ich es vielleicht deswegen auf die Art jetzt erstmal nicht sagen. Weil das ist für mich die große Verwirrung von authentisch oder einfach die größte Entschuldigung von Leuten, sich wie Arschlöcher zu benehmen. Zu sagen, nee, ich bin halt so. Ich bin halt authentisch, ich bin halt echt. Bei mir kriegst du halt, was du willst. Deswegen sage ich dir auch, wenn 10 Leute drumherum sind, wie scheiße ich dein Kleid finde und was du überhaupt für ein Versager bist. Ich bin halt so. So, ich denke, ja, das ist eine schöne Ausrede, sich wie ein Arschloch zu verhalten. Wenn du aber wirklich im Einklang wärst und im Kontakt mit dieser Person, die dir gegenüber ist, dann hättest du ein Gespür dafür, was das mit dieser Person macht, wahrscheinlich. Und deswegen bin ich dann vielleicht mit einem guten Freund, wo ich weiß, der kennt meinen Humor, der weiß, sage ich ganz andere Sachen und habe eine andere Persönlichkeit in dem Sinne, als ich das erstmal bin mit einer Person, die ich noch nicht so kenne. Und das bedeutet, sich eigentlich immer mehr bewusst zu sein, was limitiert mich irgendwo auf eine ungesunde Art und Weise. Also was macht meine Verhaltensmuster auch eng? Wo bin ich in irgendwelchen Rollen verfangen? Also ein Erwachsener rennt nicht einfach so durch die Gegend, ist ja sowas, ne? Also Kinder rennen überall hin oder häufig irgendwo hin. Aber als Erwachsener rennst du, wenn du Joggingklamotten anhast, aber nicht einfach aus Spaß irgendwo hin. Da musst du irgendwie würdevoll aussehen. Du fängst auch als Erwachsener nicht an Sandburgen zu bauen unbedingt, wenn keine Kinder dabei sind. Zumindest haben einige dieses Bild. Wenn du aber Lust hast, eine Sandburg zu bauen, oder wenn du gerade Lust hast zu tanzen, oder wild rumzuschreien, albern zu sein, wie sonst was, wenn sich das gerade ausdrücken will und du niemandem wehtust dabei, dann ist es für mich im Einklang mit der Situation sein, wenn wir das dann tun und wenn wir sozusagen unsere Maske entwickeln oder diese ganzen Rollen ablegen, die wir zum Selbstschutz, aus Angst oder warum auch immer oder weil wir es so gelernt haben, um uns herum tragen und uns aber gar nicht so zeigen, wie wir uns in dem Moment eigentlich gerne zeigen würden. Und das ist dann sozusagen das Abwickeln oder Entwickeln von der Persönlichkeit, von der Rolle, die wir denken, die wir spielen müssen. Und das wäre dann sozusagen wieder, wenn man in Entwicklung denkt, also im Weiterwachsen, würde ich halt sagen, wenn ich Stück für Stück all das immer mehr loslassen kann und einfach frei bin, mich in dem Moment so zu verhalten und auch nur in dem Moment, es geht gar nicht darum, irgendwo anzukommen, irgendwo hinzugehen, mich irgendwo hinzuentwickeln und in 5 Jahren will ich meine Persönlichkeit so im Griff haben, dass ich X, sondern nee, es geht mir nur darum, jetzt und hier möglichst frei, mich so zu verhalten, wie es sich eigentlich richtig anfühlt. Und nicht das klein zu machen durch irgendwelche Vorstellungen von, ich bin aber so jemand, meine Identität ist doch so. Das ist ja auch was ich dann auch für mich gelernt habe über die Jahre mit Schwäche. Wenn ich halt das Bild von mir habe, ich bin halt jemand, der stark ist. Ich bin jemand, der immer witzig ist, der immer leicht ist. Dann strengt mich das wieder ein. Weil dann, wenn ich dann zugebe, dass ich jetzt schwach bin, sind alle irritiert und sagen, hä, du bist doch eigentlich jemand, der total stark ist. Und ich bin der, der am meisten irritiert und sagt, hä, ich kann doch jetzt nicht weinen. Ich bin doch gar niemand, der weint vor einer Gruppe. Hä, das sind doch immer die anderen. Das ist doch, hat's doch mit mir. Und wenn ich mich davon immer mehr löse, also von dieser Identität, ich bin so und ich bin aber nicht so. Und ich bin lustig, ich bin aber nie ernst. Weil ich bin ja jemand, der ist lustig und Ding. Das macht einfach klein. Das macht wieder, und dann kommen wir zurück zu dem, was wir vorher gesagt haben. Das verringert die Wahrscheinlichkeit für kreative Begegnungen und unerwartete Wendungen deines Lebens. Wenn du dich auch in deiner Persönlichkeit immer enger machst und sagst, ich darf nur so sein und anders darf ich gar nicht. Und dann führt es im Endeffekt wieder zu Anstrengung, weil du musst dann eine Rolle spielen, die du in dem Moment vielleicht gar nicht spielen willst oder kannst. Weil du denkst, du bist so, das ist meine Identität, das ist meine Persönlichkeit, die ich mir mühsam in 10 Jahren Seminaren und harter Arbeit und Coaching, habe ich mir mühsam diese Persönlichkeit aufgebaut und jetzt bricht da alles zusammen. Ja.
Bröckelt es. Du hast es eben auch nochmal gesagt, je nachdem, mit welchen Menschen wir zusammen sind, sind wir anders, ne? Und du nimmst in dem Buch, das fand ich auch ganz spannend, ein bisschen diesen Satz, du bist die Summe der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Den nimmst du so ein bisschen auseinander. Warum?
Ja, das war halt auch so ein Satz. Generell werde ich immer so ein bisschen misstrauisch, wenn ich einen Satz zu oft höre, irgendwo, also wenn der viele sagen und dann und der sich nicht richtig anfühlt. Also es gibt auch so Sätze, die wurden schon tausendmal gesagt und die sind einfach, fühlen sich komplett richtig an. Und dann dürfen die auch sein. Der Weg ist das Ziel. Großartiger Satz. Häufig nicht bis in die Tiefe verstanden. Daran kann man dann vielleicht noch mal arbeiten. So, aber der Punkt oder was ich spannend fand, daran nochmal zu beleuchten, ist, wir durch unsere Gedanken, die wir haben, sehen wir die Menschen in der Regel sowieso nicht so, wie sie sind, tatsächlich, sondern so, wie wir sind. Ne? Aufgrund unserer Erwartungen, aufgrund unser Sehen ist sowas von verzerrt. Allein schon durch die Augen ist es schon mal stark eingeschränkt. Wir sehen ja nicht perfekt wie eine Kamera, sondern eigentlich sehr, dann unser Gehirn interpretiert wahnsinnig viel rein in das, was wir sehen. In Handlungen interpretieren wir sowieso unfassbar viel rein, aufgrund von unserem kulturellen Background, von unseren Erfahrungen, von unserer tagesaktuellen Verfassung. Das heißt, ich sehe dich ja auch ganz anders, als dich jemand anders sieht. Und dann den Menschen, die ich in meinem Kopf erschaffe, die Verantwortung dafür zu geben, wie ich werde, aufgrund von denen, aber ich werde ja nicht aufgrund von denen so, sondern aufgrund des Bildes, was ich von den Menschen habe. Und das heißt, ich erschaffe diese 5 Menschen ja in meinem Kopf, weil ich meine ganz persönliche Version von diesen Menschen habe, die aber stark geprägt ist durch meine Muster, durch meinen Hintergrund, weil diese 5 Menschen werden von wiederum anderen 5 Menschen komplett anders wahrgenommen. Und dann die Verantwortung an diese Menschen abzugeben, und zu sagen, ah, ich muss mich nur jetzt mit inspirierenden Menschen umgeben, wenn du Mindfuck hast über diese Menschen, ist jeder Mensch, also jeder Mensch ist gleich uninspirierend oder inspirierend, wenn du dir eine langweilige oder frustrierte Geschichte, die über die erzählst, ist das ein langweiliger, frustrierender Mensch. Wenn deine Gedanken dir selbst und der Welt gegenüber extrem ungnädig ist, dann bist du von Arschlöchern umgeben. Dann sind alle Menschen gemein zu dir, um dich drumherum. Das sind alles uninspirierende, langweilige, blöde Menschen, weil du die zu denen machst, weil du das in die Reihen projizierst, weil du dir eben über das Leben auch diese Geschichte erzählst. Und deswegen ist der erste Schritt, nicht die Menschen auszutauschen, sondern die Gedanken zu hinterfragen. Die Gedanken dir anzugucken, warum denke ich, dass diese Person langweilig ist? Was in meinen Gedanken erschafft Langweiligkeit in dieser Person? Und sich das wirklich anzugucken. Und dann kann ich immer noch, wenn ich mir das alles angeguckt habe, entscheiden, mit einzelnen Menschen keine Zeit mehr zu verbringen. Ne? Das ist ja auch Teil meiner Freiheit. Mhm. Ne? Einfach zu sagen, offensichtlich ist, und das ist halt der Satz, der dann wichtig ist, offensichtlich tue ich mir nicht gut, wenn dieser Mensch in der Nähe ist. Mhm. Nicht dieser Mensch tut mir nicht gut, weil diesen Mensch, so wie er ist, sehe ich ja gar nicht, sondern ich sehe ja meine Version dieses Menschen. Aber ich tue mir bei allem Hinterfragen, bei allem Meditieren, bei allem, was ich gemacht habe, tue ich mir selber nicht gut, wenn ich bei dieser Person bin. Und deswegen zwingt mich ja niemand, wenn das nicht gerade engste Familie ist. Und selbst dann kann ich ja, warum soll ich Zeit, wenn ich einen Cousin habe, wo ich mir nicht gut tue. Auch da bin ich ja viel freier und da sind wir häufig durch Mindfuck wieder eng, dass wir sagen, ja, ich muss aber, ist doch Familie und keine Ahnung was. Nichts müssten wir. Mhm. Und dann die Wahrscheinlichkeit, dass du halt nie nett zu dieser Person sein wirst, wenn du auch noch das Gefühl hast, dass sie schuld ist, dass du Zeit mit ihr verbringen musst und sie ist auch noch blöd, das ist für niemanden gut, das ist für die Person nicht gut, das ist für dich nicht gut. Und wenn du aber anerkennst, du tust dir selber nicht gut und kommunizierst das auch so, und nicht andersrum sagst, weil du scheiße bist, will ich dich nicht sehen, sondern du stellst fest, es sind deine Gedanken, die dir das Leben schwer machen und daraufhin triffst du aber, kannst du trotzdem im Außen Entscheidungen treffen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du mehr in deiner Mitte bist.
Ja. Was würdest du sagen, wie gelingt uns ein gemeinsames Leben in Fülle?
Also, ich glaube schon, dass die Ursache von ganz viel Leid auf diesem Planeten unhinterfragte Gedanken sind. Also unhinterfragte, stressverursachende Gedanken, unhinterfragte Lebenskonzepte. Es geht darum, im Außen was zu erreichen. Also ich glaube, dieser Gedanke, im Außen liegt das Glück, ist die Ursache für so viel Krieg auf dieser Welt, für so viel Streit, für Artensterben, für Klimawandel, all das ist dieses, ich muss größer werden, es muss besser werden, wenn ich das erreiche, dann endlich, dann lieben mich die Menschen und als ob es halt darum ginge. Und deswegen glaube ich auch, das ist so der erste Schritt und der kleine Beitrag, den wir im ersten Schritt alle leisten können, einfach bewusster hinzugucken, was und wie wir denken und dann im ersten Schritt gnädig zu uns selbst zu sein. Und je mehr wir da auch bei uns ankommen, und parallel dazu kann ich schon immer anfangen, gnädig zu anderen zu sein. Wenn ich die anderen in meinem Kopf erschaffe, bin ich ja immer auch gnädiger zu mir, wenn ich gnädiger zu anderen bin, weil in Wahrheit bin ich ja gnädig zu dem Bild, was ich von den anderen in meinem Kopf habe. Das heißt, das ist auch super, das kann ich parallel sowieso machen. Also meine verurteilenden Gedanken über andere zu hinterfragen, ist gleichzeitig auch immer verurteilende Gedanken über mich selbst zu hinterfragen. Also generell eine gütigere Haltung mir und meinen Mitmenschen gegenüber zu kultivieren. Und je mehr wir in unserer Mitte sind, desto mehr sind wir offen, davon bin ich überzeugt, auch mitzukriegen, wenn es anderen nicht so gut geht und für die anderen da zu sein und dann vielleicht auch im Außen denen zu helfen und vielleicht was Gutes zu tun oder meine Energie dafür einzusetzen, dass es Menschen, denen es an grundlegenden Dingen fehlt, wie Nahrung oder ein Dach über dem Kopf, da zu helfen und auch für die da zu sein. Und es fängt aber an, glaube ich, damit dieses Ego, unsere Persönlichkeit, mehr loszulassen und im Jetzt zu fühlen, was es braucht für diese Situation, für diesen Moment und voll bei dem zu sein, was ich gerade tun kann und mich dem hinzugeben. Und aus dieser Kraft heraus, aus diesem unendlichen Spielraum, den ich dadurch auch habe, nicht mehr dieses kleine, ich muss jetzt das machen, sondern ich bin wirklich offen und frei, das zu tun, was sich jetzt richtig anfühlt, dann wird, auch wie auf natürliche Art und Weise, werde ich Dinge tun wollen, die auch für andere gut ist, die auch für andere gut sind und nicht nur für mich, weil wenn ich eben mein Ego optimiere, dann möchte ich natürlich viel tun, was mich vor allem weiterbringt. Wenn ich das aber mehr und mehr loslasse und mich einfach dem Moment und der Person, mit der ich gerade im Kontakt bin, hingebe, dann, glaube ich, können wir von da aus eben Stück für Stück auch diesen Planeten zu einem schöneren Ort machen.
Nein, die Antwort, die du gerade gegeben hast, ist das auch ein bisschen die Antwort darauf, welche Art von Mensch du selber sein willst?
Ja, also ja, also ich möchte einfach in jedem einzelnen Moment, und da ja, gibt es auch nichts zu entwickeln oder größer zu werden, in jedem Moment so bewusst wie möglich einfach genießen. Und dann ärgere ich mich auch nicht, wenn ich vor 5 Minuten nicht bewusst war, weil es geht nur um diesen Moment. Ne, dieser andere Satz, sei mehr im Jetzt, sei mehr präsent, der überall ist, der total richtig ist, aber auch, finde ich, in vielen Teilen dann eben nur so teilweise genommen wird, wenn es passt. So, sei im Jetzt, aber nicht immer unbedingt, zwischendrin kannst du auch mal so. Im Jetzt wär gut, aber in 10 Jahren vielleicht. Dann, wenn ich in Rente bin, dann bin ich mal richtig im Jetzt, aber bis dahin arbeite ich auf die Rente hin. So, als wäre das sowas. Ja, aber darum, wenn wir, und da, ne, wieder zurück zu mir, einfach möglichst bewusst jeden Moment wahrzunehmen und dann auch bewusst, auch weil ich in Kontakt, wenn ich im Kontakt mit dem jetzigen Moment bin und nicht so sehr in meinen Gedanken verloren, dann bin ich auch im Kontakt mit allem. Mit der Welt, mit den Tieren, mit den Menschen, die da drauf sind. Dann bin ich auch viel offener dafür, glaube ich, und weiß ich für mich, als wenn ich eben nur mich in diesen Gedanken verliere und das muss ich noch erreichen, dieses Klein-Klein von das muss ich noch machen und das gibt's noch zu tun und da will ich hin und das will ich. In diesem Moment von Präsenz und Verbindung mit dem Jetzt ist eben viel mehr auch die Welt und alles da und nicht nur so mein gedankliches Klein-Klein. Und das ist das, was ich jeden Moment aufs Neue, jede Sekunde ist eine neue Möglichkeit, genau das zu sein, nämlich möglichst präsent und mit Hingabe bei dem, was gerade da ist.
Was würdest du sagen, wovon haben wir zu viel?
Zu viel Unzufriedenheit. Es gibt viele mögliche Antworten, aber das ist so bei dem, wo wir gerade gesprochen haben, wenn wir mehr zufrieden und in Akzeptanz wären mit dem, wie es ist, dann würden wir weniger nach mehr streben und dann kämen wir nicht auf die Idee, in andere Länder einzufallen, dann kämen wir nicht auf die Idee, noch mehr Regenwälder abzuholzen, kämen wir nicht auf die Idee, an unseren Mitmenschen ständig rumzumäkeln und die anders haben zu wollen, als sie sind und darüber Streit anzufangen und deswegen ist, glaube ich, haben wir zu viel Unzufriedenheit.
Was brauchen wir mehr?
Liebe.
Was würdest du sagen, die letzte Frage, Leander, dass ein Buch, was du zuletzt gelesen hast, was dich sehr mitgenommen oder beeindruckt hat, vielleicht auch was so ein bisschen zu dem Gespräch passt, was wir hatten?
Also ich habe es schon ein paar Mal empfohlen, aber ich werde auch nicht müde, es zu empfehlen. Es ist Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Und das passt auch ganz gut zu dem letzten Teil jetzt gerade auch, wo wir drüber gesprochen haben, weil er da ist ein sehr kluger Kopf, Geschichtswissenschaftler aus Holland, der in diesem Buch schön darstellt, warum der Mensch eigentlich im Grunde gut ist. Humankind heißt es im Englischen, was ich auch ganz schön finde. Das macht total Hoffnung und läuft aber nach wie vor entgegen dem Zeitgeist, weil wir meisten Menschen eigentlich davon überzeugt sind, dass wenn Recht und Ordnung einbricht, dass wir dann alle sofort zu Wilden werden, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen und sich ausrauben und ne, also auch die Angst des Hamstern kommt daher, dass man denkt, oh Gott, wenn hier es das nicht mehr gibt, dann ist sich selbst der Nächste, ist so die Idee. Und er hat aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven zeigt er halt dann auch geschichtlich, warum das einfach nicht so ist. Warum in den meisten, selbst beim Zusammenbruch der Twin Towers, als die Flugzeuge da reingeflogen sind, Leute sich gegenseitig den Vortritt gegeben haben, sagt, Anni, geh du mal vor, du siehst aus, als ne, könntest du nicht so gut gehen, und die sich gefragt haben, wie es ihnen geht, die sich geholfen haben, die nochmal zurückrennen. Und das ist einfach Balsam für die Seele, gerade dieser Tage, dieses Buch zu lesen und dann nochmal auf sehr unterhaltsam auch, also kann man weglesen, auch wie ein Roman, sehr, sehr unterhaltsam und schön eine Liebeserklärung an die Menschheit, irgendwo bei den offensichtlich vielen Dingen, die auch schieflaufen, daran erinnert zu werden, dass die Menschen, die allermeisten Menschen aber eigentlich im Grunde gut sind und es gut meinen und irgendwie versuchen, hier dieses wahnsinnige Leben gut rumzubringen.
Ich muss sagen, ich wollte gerade diesen Wahnsinn. Ja. Ja, aber schön, total schön. Genau das, was wir brauchen gerade, ne? Leander, jetzt haben die Leute zugehört und denken sich, Mensch, der ist ja toll, der erzählt ja tolle Sachen. Dann können sie dein Buch kaufen, aber was können sie noch machen? Wo findet man dich? Wie kann man mit dir arbeiten? Was gibt es für Seminare? Lass uns das noch kurz wissen.
Ja, sehr gern. Wenn man so Daily Updates haben will oder hin und wieder mal Gedankenimpulse, oder wo ich am meisten sende, ist Instagram. Also da gerne folgen. Das ist auch so ein unaufwendiger Schritt, den man machen kann. Da kriegt man dann in der Regel auch alle Informationen. LeanderGowinder.com steht auch alles so, was ich mache. Ich habe einen Podcast, Gleichmutproben, mit meinem Kumpel Alex zusammen. Da sind wir alle 2 Wochen live auf Instagram und zeichnen das auf als Podcast. Also man kann entweder live dabei sein oder das dann als Podcast hören. Das sind so die einfachen. Es gibt einen Online-Kurs, Flow heißt der, wo man online tiefer Kontakt kommen kann. Da mache ich mit 2 tollen Kollegen Körper und Geist im Gleichgewicht eine Online-Reise. Und dann, was ich auch sehr genieße, sind meine offenen Seminare in der Grube Luise zwischen Köln und Frankfurt, wo man entweder 2 Tage oder 5 Tage wirklich mit diesen Themen tief einsteigen kann. Also nochmal das wirklich erfährt. Und ich finde generell auch Seminare, ob es eben bei mir ist oder irgendwo anders, ist einfach so eine schöne Art, sich noch besser kennenzulernen, wirklich noch seinen Mindfuck besser zu verstehen und damit auch mehr loszulassen, irgendwie noch eleganter damit umzugehen, weil man kann da viel drüber nachdenken, und ich finde das wichtig, auch darüber nachzudenken und den Verstand mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, sozusagen, indem man darüber nachdenkt, wie man ihn mehr zum Schweigen bringt. Aber so auch für mich persönlich, so die wirkliche Veränderung ist immer passiert, wenn ich auf Seminaren war und wenn ich mich wirklich mal mehrere Tage konkret der Frage gestellt habe, was dann vielleicht manchmal auch ein bisschen gruselig ist, aber immer es wert war, was ist da los in meinem Kopf? Ne? Erkenne dich selbst, wer bist du und welche Gedanken produziert dein Verstand, welche, die nicht so hilfreich sind, und kannst du vielleicht mehr den Frieden mit denen und dir selbst schließen?
Schön. Ja. Leander, vielen, vielen Dank. Ganz toll, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast, und danke für deinen wertvollen Input.
Sehr gerne, danke für die schönen Fragen, für den Raum, für die gemeinsamen Momente.
Ja, danke dir.
Gerne.
Wir sagen vielen Dank an Leander Govinda-Greitemann für seine Zeit und für das interessante Interview. Ich hatte wahnsinnig viele Fragen mit dabei und wir sind gar nicht dazu gekommen, alle zu besprechen. Aber ich glaube, wir haben einen guten Eindruck von Leanders Arbeit bekommen und vor allem auch einen Einblick in sein wunderbares Buch Unfog Your Mind, was wir hiermit von Herzen noch einmal weiterempfehlen. Ihr findet wie immer den Artikel inklusive Podcast hier bei uns im Magazin. Wir freuen uns, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, und alle anderen weiteren Informationen zu dieser Folge gibt es in den Shownotes. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.